viel Wahrheiten, aber nach einer Weile sagt er, okay, jetzt hast du genug gehört, jetzt tun wir das Ganze mal in den Test bringen und erproben das Ganze mal. Ne? Und das ist also immer, jede neue Wahrheit wird irgendwann erprobt werden. So. Und das bedeutet, Gott zieht ja in schöner Regelmäßigkeit immer erstmal dann den Boden unter den Füßen weg, damit du lernst, ob das, was du so begeistert beklatscht hast und angehört hast, auch Realität ist. Und das ist im ersten Moment immer erschreckend, aber es ist gut, weil danach hast du wirklich ein Zeugnis in dir und du weißt, dass Gott Realität ist. Wir wollen heute Abend das Thema weiterentwickeln, das ich letzten Sonntag angerissen habe, ein Gott der Ordnung. Und, oh super, da ist schon die Folie. Wir wollen einfach nochmal ganz kurz den Eingangsvers miteinander lesen. Im 1. Korinther 14, 33 sagt Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. So die Logik wäre jetzt, dass man eigentlich sagen müsste, da müsste ja Ordnung stehen, ne? Aber Frieden ist Ordnung. Und das ist das, was Paulus eigentlich hier gemeint hat. In der letzten Session, am letzten Sonntag, haben wir gelernt, dass es in der gesamten Schöpfung Gottes Ordnungen gibt. Ordnungen, die nicht willkürlich verändert, erschüttert oder angegriffen werden können. Die gesamte Schöpfung, die materielle Schöpfung und die immaterielle Schöpfung hat Gott auf Ordnungen aufgebaut. Wenn du einfach mal nur in die Natur reinschaust, die gesamten Naturgesetze sind unerschütterliche Ordnungen, die Gott geschaffen hat, damit diese Welt in Ordnung ist. Stell dir vor, die Ordnung in den molekularen Zusammensetzungen der Materie wären mal morgen so und mal so. Ne? Da schwimmt plötzlich dein Auge neben dir oder die Sonne geht plötzlich im Norden auf, an dem nächsten Tag im Westen auf und manchmal geht sie gar nicht auf. Die ganze Natur ist in einer perfekten Ordnung gestaltet. Und diese Ordnung wird nicht erschüttert, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Ordnung und Berechenbarkeit sind Hauptwesensmerkmale des ganzen Herzens und Wesens Gottes. Deswegen ist Gott ein Gott der Ordnung und deswegen legt Gott so viel Wert, als wir auch verstehen. Gott sagt, Ordnung ist das Fundament meiner Regierung. Wir haben letztes Mal gelernt, das Gegenteil ist Anarchie, Unordnung. Ich akzeptiere keine Ordnung, ich akzeptiere auch keine Ordnung über mir. Im Jakobusbrief lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von wem? Vom Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Schattens. So, das ist Gott. Bei ihm ist keine Veränderung. Keine Veränderung des Lichtes, keine Veränderung von Schatten. Er ist und er bleibt derselbe, berechenbar. Und Ordnungen erzeugen Verlässlichkeit und Sicherheit. Und das ist das, wonach wir uns alle sehen. Und wo in einem System Ordnungen dauernd verändert und angepasst werden, entsteht Unzuverlässigkeit, Unsicherheit und Unordnung. Und das gilt ganz stark auch für unser Leben und vor allem unser Miteinanderleben und unser Leben mit Gott. Gott ist kein Gott der Unordnung oder jemand, der seine Werte andauernd jeden Tag der Beliebigkeit anpasst und verändert. Und wenn wir dieses Wesen Gottes beginnen, geistlich zu erfassen, nicht nur im Kopf, sondern wirklich ein Vertrauen da hineinfassen, dann passiert etwas Wunderbares. Wir beginnen, Vertrauen zu fassen in Gott und in alle seine Werke. Es ist dieser wunderbare Psalm, von dem David sagt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33, 4. Das ist die Essenz aller göttlichen Ordnung. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist ein Grund, warum Gott so viel Wert auf Ordnung legt und seine Ordnungen, egal was sie sind. Wir werden das nachher nochmal etwas vertieft betrachten. Gott respektiert sogar die chaotische Ordnung anarchischer Systeme oder schlechter Systeme. Aber Gott sagt, ich bin ein Gott der Ordnung, ich bleibe ein Gott der Ordnung und deswegen sind alle meine Aussagen auch zuverlässig und wahrhaftig. Sondern wenn wir das im Herzen verstehen, nicht im Kopf, dann kommt daraus ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, wo wir uns Gott wirklich in die Arme werfen können, weil wir einfach wissen, er ist zuverlässig. Und was er zusagt, hält er gewiss. Im Umkehrschluss, das werden wir auch heute nochmal vertieft lernen, möchte Gott, dass wir als seine Kinder nach demselben Muster leben und handeln. Was wir zusagen, sollen wir halten. Und was auch immer wir anderen versprechen oder sagen, soll gewiss sein. Unser Handeln muss verlässlich sein und berechenbar sein. Demgegenüber steht das Reich der Finsternis. Und es ist genau das Gegenteil. Seine Herrschaft konfrontiert uns täglich mit den Früchten der Unzuverlässigkeit, der Unberechenbarkeit und des Chaos. Das ist das, was wir in der Welt manchmal mit viel Schmerzen auch als Christen wahrnehmen und erleben, manchmal sogar an uns selber. Unzuverlässigkeit, Unberechenbarkeit, ja, Chaos, Durcheinander, Anarchie, Willkür. Und was für uns oft sehr, sehr schwer zu verstehen ist, ist dieser Umstand, dass Gott auch diese negativen Ordnungen dieser Welt zunächst respektiert. Gott geht nicht einfach gegen diese negativen Ordnungen und ihre Herrschaft, sondern er respektiert sie zunächst. Er zerstört sie nicht einfach durch Werke der Unordnung, durch Anarchie, sondern Gott sagt, Ordnung ist Ordnung und ich respektiere jede Form von Ordnung. Und da tun wir Menschen uns oft so schwer, wo wir versuchen, Unordnung, die wir sehen, oft mit den gleichen Waffen zu bekämpfen. Das ganze Reich der Finsternis zum Beispiel, seine Hierarchien, Ordnungen und Ränge und auch die irdischen Entsprechungen der Finsternis, böse Regierungen, gierige, selbstsüchtige Firmenstrukturen oder jede uns bekannte negative Autoritätsstruktur in der Welt ist so aufgebaut, aber Gott respektiert sie zunächst. Ja, Gott könnte sie ja in jedem Moment einfach auf die Seite wischen, aber tut es nicht. Warum? Weil er ein Gott der Ordnung ist. Diese bösen Strukturen konnten deshalb entstehen, weil wir Menschen diesen Strukturen Autorität gegeben haben. Wie kommt eine schlechte Regierung an die Macht? Häufig dadurch, dass Menschen sie wählen. Es gibt ja den Spruch, dass ein Volk den König kriegt, den es verdient. Ja, und das beachten wir oft gar nicht. Und Gott respektiert aber diese Form von Autoritätsvergabe. Wir haben diese Welt an den Widersacher Gottes verloren als Menschen. Und damit hat er ein legitimes Recht, hier in dieser Welt sein Reich aufzurichten. Wir können dieses Reich zerstören, indem wir Gerechtigkeit üben. Aber wir können es nicht zerstören durch Ungerechtigkeit. Und da, wo wir in unseren menschlichen Regierungsformen diesem Reich der Finsternis Autorität geben, indem wir sagen, wir wählen eine gottlose Regierung oder indem wir sagen, wir richten uns nach einer gottlosen Firmen- oder monetären Geldpolitik, ernten wir die Früchte dieser Ordnung. Aber Gott respektiert auch gleichzeitig diese Ordnung und erlaubt nicht, dass diese Ordnung einfach nur so durch eine andere Unordnung zerstört wird. Beginnen wir nun, und das ist das, was wir wirklich lernen müssen, als Menschen, als Christen, schlechte Autoritätsstrukturen mit ihren eigenen Waffen und Mitteln zu bekämpfen, begeben wir uns auf dasselbe Niveau des Feindes, nämlich in Anarchie, in Unordnung und in Chaos. Und wir beginnen Finsternis mit den Waffen der Finsternis zu bekämpfen. Und was passiert ist, dass wir uns damit außerhalb der Ordnung Gottes stellen und auch außerhalb seines Schutzes sind. Du beginnst dann gegen einen Gegner zu kämpfen, ohne Schutz zu haben. Weil das ist ein selbstgewählter Krieg, den du führst, mit selbstgewählten Waffen. Und das wird daneben gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist eine uralte List des Widersachers, uns Menschen genau dahin zu verführen, dass wir ihn mit seinen Waffen bekämpfen. Gegen die er immun ist. Wenn du den Teufel mit Unrecht bekämpfst, wirst du ihn nicht besiegen. Wenn du Unrecht mit Unrecht bekämpfst, wirst du nicht siegen. Und das führt nur dazu, dass wir uns selber ins Verderben hineinbringen. Weil die Waffen, die wir anwenden, sich am Ende gegen uns selber richten. Das ist interessant, ne? Zum Beispiel, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, zeigen schon mal 3 Finger auf dich. Ne? Wir alle kennen diesen Vers und haben ihn vielleicht noch nicht so gesehen. Jesus sagt zu Petrus, als Petrus ihn verteidigen will in dem Garten Gethsemane vor der Festnahme durch die Tempelsoldaten, steck dein Schwert an seinen Ort, Petrus, denn wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Das ist ein ganz tiefes Prinzip, was uns hier begegnet. Das ist nicht das christliche Feigheitsprinzip, sondern was Jesus hier eigentlich sagt, Petrus, was du hier machen möchtest, ist eine Macht, die eine legitime Autorität hat, mit illegitimer Autorität zu bekämpfen. Was du tun möchtest, ist außerhalb der göttlichen Ordnung und außerhalb der göttlichen Autorität. Und du wirst dich damit nur selber richten. Jesus sagt, wenn du versuchst, Gewalt mit Gewalt, also eigentlich Anarchie mit Anarchie, Negativen mit Negativen zu bekämpfen, dann wirst du dadurch selber umkommen. Und interessanterweise fügt Jesus im Nebensatz an, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er mir mehr als 12 Legionen Engel zuschickt? Das sind 72.000 Engel. Ein Engel allein hat die assyrische Armee platt gemacht mit 180.000 Mann im Alten Testament. Ja. Jesus sagt, wenn es das ist, habe ich kein Problem. Aber es ist interessant, Jesus greift nicht in diese Autoritätskiste rein, sondern er weiß, er muss diesen Feind nicht mit Gewalt bekämpfen, darauf wartet er nur, sondern es gibt eine andere Kampfesform, ihn zu bekämpfen. Und darüber werden wir heute Abend etwas mehr lernen. Das, was wir hier hören, gilt zunächst auch für den geistlichen Kampf. Es sind viele Bücher über geistlichen Kampf geschrieben worden, es sind eine Menge Seminare gehalten worden und ich denke, es ist von Zeit zu Zeit wichtig, dass wir auch hier alles prüfen und das Gute behalten und das Schlechte aussortieren. Es gibt reale Mächte und Gewalten dieser Welt, das haben wir in der letzten Session gelernt, wenn du sie nicht hören konntest, sie gibt es oben noch und heute Abend kann man sie auch noch im Internet runterladen. Und diese Mächte und Gewalten, wie Paulus sie nennt, haben reale Anrechte an dieser Welt, weil Menschen sie ihnen gegeben haben. Ich möchte euch hier auch ein Beispiel geben, was diese realen Mächte sind. Wir können zum Beispiel hier uns treffen und können voller Eifer gegen den Geist der Abtreibung als Beispiel beten über Deutschland. Und wir können diesen Geist anschreien, ihn anspucken, ihn anbrüllen, ihn zerbrechen. Ja? Und ich sage dir etwas, es wird überhaupt nichts passieren. Es wird nichts passieren. Warum? Weil diese Macht durch ganz legale Gesetze in unserer Nation Eingang gefunden hat. Und wir haben kein Recht, auf diese Weise gegen diese Macht Krieg zu führen. Gott respektiert diese Autorität. Was können wir tun? Wir bekämpfen nicht diese Macht, sondern wir tun das, wozu wir eigentlich berufen sind, priesterlichen Dienst. Wir beten für die Regierung, dass Gott sie entweder überführt oder dass Gott sie auswechselt, dass Gott Gerechtigkeit bringt. Aber wir können nicht diese Mächte bekämpfen, denn diese Mächte haben ein legitimes Recht, dort zu sein. Und wenn du sie angreifst, greifst du eine legitime Ordnung an. Und wenn du das lange genug tust, kann Gott dich nicht schützen und du darfst erwarten, dass es einen Gegenschlag gibt. Aber wenn wir beginnen, für die Regierung zu beten, für die Ärzte von mir aus zu beten, dann sind wir im priesterlichen Dienst und damit sind wir in unserer legalen Berufung. Wir sind nicht zum Fluchen berufen, sondern zum Segnen. Was viele dieser selbsternannten geistlichen Kämpfer oft nicht verstehen, ist, dass wir keine Rechte haben, einen großen Teil dieser Mächte direkt und frontal anzugreifen, wie es oft getan wird im Gebet. Sie verfluchen, sie beschimpfen, weil sie Autoritäten sind und auch Autoritäten sind, die sogar über uns sind. Hebräer 2, 7 und 9. Weil Gott ihre von Menschen ihnen gegebene Autorität achtet. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Das ist für uns paradox, aber Gott respektiert Ordnung. Gott sagt, wenn ich auch anfange, Chaos mit Chaos zu bekämpfen, dann bricht das kosmische Chaos aus. Aber Gott sagt, ich bin ein Gott der Ordnung und ich werde meine Kämpfe mit den Waffen des Lichts und der Ordnung führen. Und diese Mächte haben legale Rechte, die wir nicht einfach aufheben können. Egal wie begeistert, egal wie entschlossen wir dastehen und uns aufplustern, ja, und dem Feind Bibelstellen um die Ohren schleudern. Wenn du nicht in einer legalen Rechtsposition bist, bist du außerhalb der Ordnung und du läufst ins offene Messer rein. Ich möchte kurz noch ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind, so in meinem Dasein auch. Es gibt etliche Gruppen und Dienste, die sich wirklich Rechte anmaßen, die sie einfach nicht haben. Egal wie gut sie es meinen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, was häufig passiert, da gibt es Gruppen und Personen, die stellen sich irgendwo hin und tun im Namen Deutschlands Buße für bestimmte Taten, die Deutschland getan hat. Man muss mal knallhart sagen, das ist absolut außerhalb jeglicher biblischen Ordnung. Ich habe kein Recht, mich irgendwo auf der Welt hinzustellen, zu sagen, im Namen Deutschlands tue ich jetzt Buße. Warum nicht? Ich bin nicht Deutschland. Ich kann das Land nicht vertreten. Warum? Weil ich keine Autorität habe. Ich bin nicht die gewählte Regierungsautorität dieses Landes. Wer könnte denn diese Form der Buße tun? Angie, genau. Unser Engel. Aber jetzt stelle ich noch eine weitere Frage. Könnte Angela Merkel jetzt einfach, wenn sie irgendwo ist, so, oh, jetzt habe ich so das Gefühl, sich Mikrofon schnappen und sagen, ich tue jetzt stellvertretend für Deutschland Buße? Auch das könnte sie nicht. Wenn du unsere Rechtsstruktur anguckst, dann kann sie Erklärungen nur wann abgeben, wenn sie vom Parlament dazu autorisiert ist. Ja. Und das ist das, was ich versuche, ich hoffe, ihr versteht es, das sind Ordnungen, die haben wir Menschen geschaffen und Gott respektiert diese Ordnungen. Denk nochmal zurück an die letzte Predigt. Gott hat das Königtum Sauls, das ungerecht war, respektiert. So, und auch Angie kann nur Buße tun, stellvertretend, wenn das Parlament in der Abstimmung sagt, jawohl, wir autorisieren dich, dort in dem und dem Land im Namen Deutschlands Buße zu tun. By the way, Gott sei Dank hat das schon oft genug auch stattgefunden, dass sich unsere gewählten Regierungsvertreter zum Bleistift bei Israel entschuldigt haben. Deutschland hat 120 Milliarden Euro Reparationen in all den Jahren bezahlt. Ich habe gerade neulich in einem Buch gelesen, das ein Ausländer geschrieben hat, sagt, dass es gibt keine Nation auf der Erde, die so freiwillig und selbstständig für ihre Kriegsschulden gerade gestanden hat, bezahlt hat und auch wirklich Wiedergutmachung getan hat. Und ich denke, es ist ein Grund, warum unser Land gesegnet ist. Es ist völlig zerstört gewesen nach dem Krieg. Und wir hätten alles andere verdient als den Wohlstand, den Freiheiten, den Frieden, den wir heute haben. Aber ich glaube, weil sich unser Land damals unter Adenauer und anderen gewählten Regierungsvertretern mit dem Mandat unseres Volkes sich gedemütigt hat, haben wir heute unverdienterweise so viel Frieden, Freiheit, Wohlstand und immer noch Gnade. Ja? Aber deswegen möchte ich euch auch uns hier ermutigen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ich kann auch keinen Geist über Deutschland brechen, ja? wenn das ein Geist ist, über den ich keine Autorität habe, egal was für ein Geist das ist. Ja? Du kannst nur im Rahmen deiner Autorität handeln. Und selbst wenn du nationaler Ministry bist, hast du noch lange kein Recht, bestimmte Mächte zu brechen. Das ist anmaßend. Noch anmaßender empfinde ich es manchmal, wenn dann irgendwelche angereisten Propheten aus dem Ausland kommen und dann auf irgendwelchen Konferenzen irgendwelche Geister und Mächte über Deutschland brechen. Das kann nicht gut gehen. Ja? Und das ist etwas, was wir einfach lernen müssen. Da ist Anarchie, selbst unter den Charismatikern, und die muss ein Ende haben. Ja? Und wir können Buße tun für uns selber. Ich kann, wenn ich in irgendeinem Land bin, kann ich sagen, das habe ich auch schon in Israel gemacht, da kam ein Rabbiner auf mich zu, ein Älterer, und gefragt, wo bist denn du her? Das ist natürlich immer blöd. Ne? So, war noch in Yad Vashem, ne? In dem Holocaust-Gedenkstätte. Und dann sagst du nicht so einfach, ja, ich bin Deutscher. Und dann habe ich auch erstmal so rumgedruckst, ne, und habe ihm das, und dann war das ganz lieb, und ich habe ihm dann gesagt, du, es tut mir echt leid. Ich habe gesagt, was mein Volk deinem Volk angetan hat. Das ist was ganz anderes. Ich kann sagen, was meint, das tut mir leid, und das ist okay. Und er hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, weißt du, wir machen einen Erwachsenhund, seine kleinen Puppies, hat Englisch gesprochen, die kleinen Hündchen nicht verantwortlich, wenn uns seine Mutter gebissen hat. Ne. Ich habe fast geheult, ne. Das war so, oh, das war Gott. Amen, aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich kann nicht im Namen meines Landes sprechen, weil ich kein Mandat habe. Dieses Mandat haben nur gewählte Vertreter. Und so müssen wir lernen, Autoritätsstrukturen zu erkennen und uns gemäß dieser Autorität auch zu bewegen. Ich kann beten, dass Gott einen Raum für Umkehr schafft. In unserem Land zum Beispiel kann ich beten, dass Gott einen Raum der Umkehr schafft im Bereich Abtreibung, sozialer Ungerechtigkeit oder anderer ungerechter Dinge, die in unserem Land geschehen. Aber ich kann diese Mächte nicht binden, weil hinter ihnen oft legale Gesetze stehen, die von unserer Demokratie und dem, sei es der Senat, sei es der Bundesrat oder sei es der Bundestag, abgesegnet worden sind. Du hast keine Autorität, das zu tun. Aber du kannst Fürbitte tun. Und das ist ein kleiner, aber gewaltiger Unterschied. Und versteht es bitte, diesen Unterschied, wie wichtig der ist. Die Bibel gibt uns interessanterweise sehr viele Beispiele auch darüber. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel, im Alten Testament, du kannst viele Geschichten, die wir jetzt nicht aufzählen, lesen, immer wenn nationale Buße getan wurde, wer stand vorne dran? Das war der König und das war der Hohepriester. Krasserweise findest du es sogar, wenn du Jona 3, 6 bis 7 liest, als Jona gepredigt hat in Ninive, der assyrischen Hauptstadt, dann heißt es in diesem Vers, Jona 3, 6 bis 7, dass der König selber Sack und Asche anzog und eine Buße und Fasten ausrief. Und damit war diese Buße legitim, ja? Denn sie wurde vom Oberhaupt dieser ganzen Nation angeordnet. Und das war der Grund, warum Gott Ninive aufgespart hat und Jona vergeblich in seiner Laubhütte auf das Gericht wartete. Aber ich hoffe, ich habe mich hier in dem Punkt verständlich machen können. Das ist so wichtig, dass wir Autoritätsstrukturen achten. Wir haben jetzt über die geistliche Welt gesprochen. Wir werden das jetzt runterbrechen auch in unsere aktuelle Welt. Karlsruhe, die Firma, in der du bist, die Familie, in der du bist, das soziale Umfeld, in dem du bist, die Gemeinde, in der du bist. Ich möchte es den nächsten Part so ein bisschen überschreiben. Wie lernen wir nun richtig geistlich zu kämpfen und zu leben im Alltag? Es gab über die ganze Woche, hatte ich etliche E-Mails gekriegt, also die Predigt hat letztes Mal richtig reingehauen. Wir haben am Montag sogar, am Dienstag im Glaubensgrundkurs sogar noch eine halbe Stunde extra Fragerunde zu diesem Thema gehabt, waren etliche E-Mails, auch Anrufe da, und das war gut so. Ich hoffe, dass ich heute Abend ein paar noch der Fragen weiter vertiefend behandeln kann. Vor allem über den Rahmen unserer Autorität, wie können wir nun, was können wir tun und was können wir nicht tun, auch im ganz praktischen täglichen. So, die erste Frage ist, welche Autorität habe ich denn generell? Ich möchte sagen, es spielt zunächst keine Rolle, ob du gegen eine territoriale Macht oder gegen einen einzelnen Geist in einem Menschen oder einen Umstand angehst. Wenn du in einen geistlichen Kampf hineingehst, sei es die Befreiung einer Person, die vielleicht besetzt ist oder belastet ist oder einfach gebunden ist, oder das sind Umstände in deinem ganz privaten Leben, gegen die du angehen möchtest, dann musst du als allererstes eins machen. Still werden, beten und deinen Bauchnabel angucken. Jeder Kampf beginnt mit einer gesunden Selbstanalyse. Wer bin ich? Wer bin ich in Christus? Wie tief bin ich in Christus? Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, welche Reife ich habe? Welche Hingabe habe ich? Und die Frage nach meiner Reife, Hingabe und Stellung in Christus beantwortet auch gleichzeitig die Frage, wie lang ist mein Schwert im Gürtel? Oder wie kurz ist es? Viele Christen leben in ungeordneten Lebensumständen, in Rebellion und in Sünde. Wobei jetzt jeder von uns sündigt irgendwo. Ich rede jetzt, wenn ich sage in Sünde, dann heißt es Zielverfehlung. In bestimmten Verhaltensmustern, die eindeutig nicht richtig sind, wo ihnen vielleicht auch schon ein paar Mal gesagt wurde und wo sie das einfach für sich eben anders sehen. So, und wenn du mit diesen Löchern in deiner Rüstung in einen Kampf gehst, was passiert? Der Feind findet sofort dieses Loch in deiner Rüstung und schießt genau da rein. Und das sind viele Kämpfer, die sich in Kämpfe verwickeln, haben einen völlig ungeordneten Hinterhof in ihrem Leben. Und sie sind willkommene Opfer für den Feind. Ich beschreibe es mal andersrum. Es ist einfacher, Geister zu bekämpfen als sich selber. Aber die Realität ist die, dass der erste Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist der Kampf mit uns selber. Paulus spricht davon, dass wir unser Fleisch töten müssen. Dass wir unser Fleisch in Submission, in Unterordnung zu bringen haben. So, du musst deinen Hinterhof in Ordnung haben. Deine Rüstung muss geschlossen sein. Dann kannst du in den Krieg gehen. Ich habe nochmal, neulich habe ich euch erzählt, ich muss mir das unbedingt mal rausrippen, diese Stelle in Braveheart, wo der kleine Braveheart, seine Eltern sind gerade umgebracht worden, mit sehnsüchtigen Augen guckt er auf das riesige Schwert seines Onkels und zieht es auch so raus. Ne? Und dann kommt sein Onkel von hinten, nimmt ihn so zärtlich in den Arm und sagt, weißt du was, zuerst werden wir lernen, das zu gebrauchen und dann das. Und das ist... Wir möchten so gerne kämpfen, dem Teufel richtig auf die Fresse hauen. Und das ist auch gut. Aber zuerst kommt das hier. Zuerst kommen die Hausaufgaben. Zuerst muss unser Leben auch in einer gewissen Ordnung sein. Ich rede hier nicht von Sündlosigkeit, die erreicht niemand von uns. Aber es gibt Ordnung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der das klar macht. Habe ich den gar nicht? Doch, da. Lukas 14, 31. Welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit seinen 10.000 Soldaten dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000? Macht Sinn. Hat Jesus gesagt, ne? Wenn du in den Krieg ziehst, dann setzt du dich erstmal hin und guckst, gegen wen kämpfe ich eigentlich? Bin ich gerüstet? Habe ich genügend Manpower? Habe ich genügend eigene Kraft, diesen Gegner auch zu besiegen? Wie kämpfe ich geistlich richtig? Ein guter, gesunder geistlicher Kampf geht eine gesunde, gute Selbstanalyse voraus, eine geistliche. Wer bin ich wirklich? Wie sieht mein Leben aus? Und wenn deine Scheunentore weit offen stehen, dann garantiere ich dir, bei der ersten Attacke, die du reitest, reitet der Feind durch dein Scheunentor und schlitzt dich von hinten bis vorne auf. Und es gibt so viele verwundete christliche Krieger, die am Boden liegen mit Wunden und Narben, die nicht sein müssen, weil wir gegen Gottes Ordnungen vorgehen. Wenn dir bei dieser Selbstanalyse klar wird, dass du für einen bestimmten Kampf keine Autorität hast, weil Angst in dir ist, Unsicherheit, du ganz klar zerbrochene Lebensmuster in dir entdeckst, dann ist es keine Feigheit, in diesen Kampf eben nicht zu gehen. Oder vielleicht erfahrene Christen zu Rate zu ziehen, zu sagen, schau mal, ich bin in der und deren Situation, was soll ich tun? Und diesen Rat auch anzunehmen. Nur wer in geistlicher Arroganz und Unbelehrbarkeit lebt, analysiert sich nicht, sondern stürmt blindlings in den Kampf hinein und wird platt gemacht. Nächster Punkt. Es gibt ein Wachstum auch in deiner geistlichen Autorität. Wir alle beginnen mit dem Level eines Kindes. Ein gutes Beispiel ist David. Als er als junger Teenager die Herde seines Vaters bewachte, kämpfte er gegen Löwen und Bären. Diese kleine Verantwortung, also ich möchte nicht gegen Löwen, Bären kämpfen, finde das schon gewaltig, ne? Aber hat ihn fähig gemacht, als Goliath kam, diesen Kampf auch wirklich zu bestehen. Da war etwas in ihm, eine gewisse Stärke, ein Gottvertrauen, eine Gewissheit, ich kann mich auf meinen Gott verlassen, weil er Erfahrungen hatte. Und er konnte Goliath deswegen besiegen. Hätte er diese ganzen kleinen Kämpfe außer Acht gelassen und den ganzen Tag nur geträumt, ich wünsche mir so sehr, dass ich mal so richtig der Held werde, Bang, da klaut ein Bär ein Schaf. Oh, und wenn doch dann richtig alle mir beiverklatschen. Zack, da klaut ein Löwe das nächste Schaf. Ne? So, und irgendwann ist die halbe Herde weggefressen und er träumt immer noch von seiner gigantisch großen Heldentat. Da gibt es so viele Christen, die genau dieses Leben leben. Sie träumen von den gigantischen Visionen, den gigantischen Kämpfen und Evangelisationsfeldzügen und allem Kram, was sie alles machen würden für den Herrn, wenn doch nur mal diese Gelegenheit käme, wenn man mich mal lassen würde. Und um sie herum zerfällt ihre ganze Welt. Und sie glauben allen Ernstes, wenn der große Moment kommt, werden sie gerüstet. Und Gott sagt, halt deine Welt in Ordnung. Pass auf deine Schafe auf. Pass auf das Kleine auf, was dir gegeben ist. Sei über dem Kleinen treu, dann wirst du über mehr gesetzt werden. Genauso, ihr Lieben, funktioniert geistlicher Kampf. Wir räumen unseren Hinterhof auf. Wir machen diese kleinen Scheiß-Hausaufgaben, die wir so verachten. Und dann werden wir, wenn wir im Kleinen treu sind, über vieles gesetzt werden. Und dann wirst du merken, wie das Kämpfen auch zunehmend leichter wird und wie du für den Feind gefürchtet wirst. Ein weiterer Punkt: Nicht jede Gelegenheit, die sich dir bietet, den Feind zu schlagen, ist eine Gelegenheit, die von Gott kommt. Wir haben das letztes Mal auch sehr, sehr deutlich gesehen im Samuel 26,7, als David in der Höhle war und Saul genau in dieser Höhle übernachtet. Und Saul liegt quasi schutzlos vor ihm, er braucht ihn mit seinem Speer nur noch durchbohren. Ne? Und sein Waffenträger Abishai sagt, hey, ein Stoß und ich mache den fertig für immer. Ne? Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Ich möchte euch wirklich bitten, diese Lektion zu lernen. Es gibt so oft, du bist in einem Unrecht gefangen, du bist in einer blöden Situation gefangen und plötzlich bietet sich der Ausweg an. Ach, jetzt. Und ich möchte dich wirklich bitten, diese Reife zu lernen in deinem Leben. Dreimal tief durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen und die Gelegenheit in Ruhe anzugucken. Und nicht blindlings nachher zu greifen, sondern auch diese Gelegenheit geistlich erst einmal zu untersuchen. David tat es und ihm fiel auf, halt mal, das ist ja der Gesalbte Gottes. David dachte wahrscheinlich weiter nach, was wird passieren, wenn ich den aufspieß? Das ganze Rudel Männer war ja mitten in seiner Höhle. Ich glaube, wenn ich David gewesen wäre, hätte ich Folgendes gedacht. Wenn ich den aufspieß, zerstöre ich meine eigene Königswürde. Ich nehme den Männern schon den Respekt vor der Königswürde. Ich nehme den Männern den Respekt vor der Salbung. Und vielleicht werden bei den Männern, die mir zugucken, wie ich diesen König aufspieße, schon Männer sein, die sagen, oh, so geht es. Okay, David, du bist der Nächste. Wenn wir überstürzt handeln, geben wir dem Feind manchmal die Waffe für unseren eigenen Untergang in die Hände. Und deswegen ist es sehr, sehr weise zu warten und nicht sofort zuzuschlagen bei der erstbesten Gelegenheit, sondern wirklich zu fragen, Herr, ist das deine Gelegenheit oder ist das etwas, was mir der Teufel schickt, um mich eigentlich erst recht in den Abgrund zu schubsen? Geistlich zu siegen und zu kämpfen bedeutet nicht, jede Gelegenheit zum Zuschlagen sofort zu nutzen, sondern zu warten, was sagt der Herr? Welche Ordnungen verletze ich vielleicht? Wo gebe ich dem Feind durch ein überstürztes Zuschlagen Rechte in die Hand, die er postwendend gegen mich anwendet? Das führt uns zur nächsten Frage. Müssen wir nun von heute an alles Unrecht, das uns in der Welt begegnet, immer still und demütig erdulden? Das ist die Frage, die fast immer kommt. Ja, muss ich der Arsch sein? Darf mich jeder treten? Darf mich jeder fertig machen? Ja? Die dumme Antwort oder die peinliche Antwort ist, dass Gott dir sagt, manchmal ja, manchmal nein. Wisst ihr, wir hätten immer gern so ein Handbuch, wo man abhaken kann. Ja, so eine Matrix, die man drüberlegen kann, zuschlagen, abwarten. Und dann hätten wir natürlich am liebsten, dass immer nur Zuschlagen drin steht. Ne? Aber das Leben mit Gott ist eben nicht so ein Handbuch, das man einfach abhakt, sondern das Leben mit Gott bedeutet, du musst mit ihm in Gemeinschaft leben, jeden Tag. Du brauchst jeden Tag deinen Manna. Du musst jeden Tag fragen. Und was gestern vielleicht Gültigkeit hatte, muss nicht unbedingt morgen dasselbe sein. So, deswegen spricht die Bibel davon, Jesus sagt, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt, dann wird mein Leben in euch sein. So, wir müssen wirklich von Fall zu Fall auch hören. Es gibt Momente, wo Gott sagt, es ist völlig legitim, dass du jetzt dein Recht verteidigst. Du bewegst dich in einer Basis des Rechts und du hast die und die Rechte. Du lebst in einem Land, wo dir diese Rechte von der Autorität auch zugebilligt sind. Du darfst dein Recht verteidigen. Und dann machst du das. Ist okay. Ich hatte die Woche auch so eine Anfrage, wo es auch um einen ähnlichen Sachverhalt ging. Und das war völlig klar, das war ein völlig legitimer Rahmen. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo der Herr sagt, du könntest jetzt dein Recht verteidigen, klar. Aber ich habe einen anderen Vorschlag für dich, mein Kind. Ich hätte gerne, dass du darauf verzichtest und stattdessen mir vertraust. Und das sind dann die kritischen Sachen, wo dir jeder sagt, bist du blöd? Jetzt kannst du richtig, das ist doch dein Recht, ne? Wo du sagen kannst, ja, ich weiß. Aber ich habe den Eindruck, der Herr sagt mir, steh zurück von deinem Recht. Weil Gott dir einen viel, viel größeren Sieg als diesen Sieg geben will. Aber auch das erfordert, mit ihm zu leben. Und wenn du nicht mit ihm lebst, wirst du immer aus dem Fleisch handeln. Das heißt, du wirst zuschlagen. Die Frage ist also, was hörst du vom Herrn? Und wie reif bist du? Ich möchte dich trösten. Gott hat keine Probleme, wenn wir Fehler machen. Wir alle machen Fehler beim Zuhören. Wir alle sind noch nicht in der Reife, dass wir Gott perfekt verstehen. Wir alle schlagen auch mal zu im Alltag, wo wir vielleicht nicht zuschlagen hätten sollen. Aber das Großartige ist, Gott wird nicht deswegen die Welt über dich sofort einstürzen lassen. Da haben mich auch gleich ein paar gefragt, ob jetzt sofort der große Gegenschlag kommt. Ich möchte etwas sagen, das ist ein riesiger Unterschied, ob du, weil du noch unerfahren bist, Fehler machst, dann ist Gottes Hand über dir. Wir alle dürfen Fehler machen. Gott wird vielleicht mal so einen kleinen Pinzer zulassen, der dich so ein bisschen zur Besinnung bringt. Aber es gibt dann einen Moment, die Probleme beginnen da, wo wir unsere Unreife, und jetzt hör gut zu, wo wir unsere Unreife zum Lebensstil machen. Meine Unreife wird zum Lebensstil und zu meinem Lebensrecht. Ich beharre darauf. Und dann, ab dem Moment, beginnst du langsam den Schutzraum Gottes zu verlassen. Du beginnst, dich mehr und mehr tiefer in das Territorium des Feindes zu verlassen, mit deiner zerklepperten, zerdepperten, verbeulten und offenen Rüstung. Voller Arroganz, voller Eigensinn, voller Hochmut. Und dann tut's weh. Dann kann der Herr, weil an Gott der Ordnung ist, dich auch nicht schützen. Und du kriegst richtig auf die Mütze. Und kehrst dann hoffentlich auch wieder um. Aber das ist sehr wichtig. Wir müssen nicht in einer Angst leben. Oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bricht die Welt zusammen über mich. Fehler, die wir aus Unreife machen, aus Unerfahrenheit, dafür ist das Blut Christi vergossen, dafür deckt uns der Herr und er spricht auch zu uns. Aber ich bitte dich von Herzen, achte darauf, wo du deine Unreife zu einem Lebensstil entwickelst. Das passiert da, wo du wieder und wieder vielleicht jemand, Leute dich ansprechen, der Herr dich anspricht, Umstände dich ansprechen, dass du dein Verhalten ändern solltest und du tust es nicht. Du hast dauernd Ausreden, dein Verhaltensmuster zu verteidigen. Du findest sogar Bibelstellen. Der Teufel, ich sage dir, ist ein Weltmeister, dich mit Bibelstellen zu versorgen. Abishai lebt heute noch, der sagt, hier ist der Speerschlag zu. Und es tut manchmal weh zu sehen, wie Menschen verblendet mit Bibelstellen ihre Rechte verteidigen. Und irgendwann hast du keinen, du kannst nicht mal reden mit ihnen, dann musst du sie einfach laufen lassen. Und hoffen, dass der Herr Gnade hat. Nochmal, Gott respektiert Macht-, Ordnungs- und Autoritätspersonen und er erlaubt nicht, dass wir sie einfach angreifen, auch wenn sie moralisch schlecht sind. Diese erste Grundordnung überhaupt finden wir in dem 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist interessant, das ist die erste Ordnung, die Gott uns schon von klein auf an gibt. Er sagt, es ist die erste Autorität, mit der du es zu tun hast, sind deine Eltern. Und Gott sagt, ehre Vater und Mutter. Und es ist krass, es ist das einzigste Gebot, was eine ganz unmittelbare Verheißung hat, damit du lange lebst. Und wir können das erweitern und Gott sagt, wenn du beginnst, Autoritäten, die ich gezogen, eingesetzt habe, zu respektieren, wirst du lange und gut leben. Wenn ihr das, was heute Abend mitnimmt, habt ihr viel mitgenommen. Respektiere Autorität und du wirst lange leben. Weil alle Autorität am Ende in Ordnung vom Herrn kommt. Auch die Ungerechte. Es ist die erste Autoritätsstruktur, mit der wir konfrontiert werden. Und wir sollten unsere Eltern ehren und respektieren, auch wenn sie komisch sind. Ich meine, es ist was anderes, wenn sie uns zu kriminellen Dingen anstiften wollen, ja? Oder kriminelle Sachen einfach laufen, die einfach nicht richtig sind. Da haben wir schon durchaus das Recht zu sagen, no. Aber wenn sie halt, die Mama will, dass die Teller zweimal gewaschen werden, meine Güte, dann wasch sie halt zweimal, ne? Oder man die Schuhe ausziehen muss in der Wohnung, ne? Es ist nicht bei uns so, gell? Das ist nicht, dass ihr meint, Silvia ist so, ne? Also, gell? Lasst mich hier noch was dazu sagen. Viele Eltern, ihr jungen Eltern, ich möchte euch hier ermutigen. Ich weiß, dass ich hier so eine kleine Missverständnisbombe zünden werde, aber das ist mir egal. Viele Eltern zerstören Autorität in den Kindern durch einen überaus kumpelhaften Umgang mit ihnen. Ich möchte etwas sagen. Kinder, wenn sie klein sind, haben ein Verlangen nach Autorität und nach Grenzen. Und ich rede hier nicht von diesem Halsmaut, dieses Idiotische. Aber ein Kind sehnt sich nach Grenzen, weil ein Kind sucht seine Grenzen. Und wenn ich dem Kind Grenzen nicht gebe und Autorität nicht gebe, dann wird es die Welt später machen, gnadenlos, hart, unverständnislos. Und du meinst, du tust deinen Kindern etwas ersparen, indem du übertrieben weich bist. Du tust genau das Gegenteil. Du hebst das dicke, fette Ende auf, spätestens dann, wenn sie zum Haus raus sind. Ich weiß auch, wo das herkommt in unserem Land. Das ist der Missbrauch von Autorität im Dritten Reich, im Kaiserreich. Dort haben wir einen extremen Missbrauch von Autorität, Hierarchie und Macht erlebt. Und viele, gerade so die 68er-Generation und so weiter, wir haben gesagt, das wollen wir nie mehr, das wollen wir nie mehr. Und das Pendel schlägt dann immer ins andere Extrem hinein. Und heute sind viele Pädagogen völlig ratlos, was mit unserer Jugend los ist. Freunde haben mir erzählt, die in Firmen ausbildet sind, sagen, Uwe, du glaubst es manchmal nicht, da kommen die Lehrlinge, die reden mich mit du an. Und haben keine Ahnung, wie man eigentlich umgeht, wie man sich da draußen beträgt. Ne? Und das ist, weil sie es zu Hause nicht, und dann hat er gesagt, du redest mit ihnen, du merkst, die sind nie erzogen worden darin. Ne? Das ist ein Grund, warum viele Jugendliche kein Gefühl mehr für Autorität, Position und Ehre haben. Viele Jugendliche grüßen nicht mehr, stehen nicht auf irgendwo, wenn ein Erwachsener da steht oder ein Älterer steht. Ne? Das war für uns früher normal in der Straßenbahn, du stehst auf, wenn da eine alte Oma ist, dann gibst du den Platz. Ne? Das sind so Dinge, die wir unseren Kindern beibringen sollten. Ehre, Autorität, Respekt. Sie werden lange leben, wenn sie es tun. Das ist die Verheißung, die Gott gibt. Das andere Extrem ist diese harsche, übertriebene, autoritäre Erziehung. Davon rede ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht das ganz gut. Ja? Die Bibel sagt klipp und klar im Epheser 6,4, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht zum Zorn, macht sie nicht scheu. Ja? Das ist eine ganz klare Ansage schon gegen jegliche Form übertriebener Autorität. Aber da gibt es eine wunderbare Mitte und die möchte der Teufel uns gerne nehmen und die müssen wir finden. Gott erzieht uns auch. Die Bibel sagt, dass er, wen er lieb hat, den erzieht er und gibt ihm auch manchmal einen Klaps auf den Hintern. Ich habe schon öfter welche abgekriegt, aber ich bin Gott dankbar dafür, weil es aus mir jemand macht. Nochmal, Paulus sagt es in Timotheus, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Und das ist die Schiene, wo du in die Schutzlosigkeit reinrauscht und wo Verderben, Verderben, Verderben lauert. Und denk nochmal, dagegen steht dieses Gebot Gottes. Wenn du Vater und Mutter ehrst, wirst du lange leben. Und ich erweitere das einfach nochmal. Respektiere Autoritäten dieser Welt und du wirst lange leben. Und das heißt nicht dieses kriecherische Untertansein. Aber es gibt Autoritäten, die wir einfach respektieren. Punkt. Und wir lassen Gott, wenn es ungerechte Autorität ist, seinen Weg haben. Die Frage ist jetzt, und damit kommen wir auch zum Abschwung langsam, wie kämpfen wir nun auf allen Ebenen richtig? Wie führen wir unsere Kämpfe richtig? Ich möchte unseren Blick auf Jesus richten. Er ist der Löwe und das Lamm. Die totale Ambivalenz. Er ist Löwe und er ist Lamm. Er ist ein Herr des Krieges und er liebt den Krieg und den Kampf. Aber er ist auch das demütige Lamm Gottes. Und genau in dieser Natur müssen wir lernen, unsere Kämpfe zu kämpfen. Es gibt eine Zeit, wo wir Löwen sind. Und es gibt eine Zeit, wo wir das Lamm sind. Und nur der Heilige Geist und ein enges Leben mit ihm kann uns zeigen, wann hängen wir den Löwen raus und wann leben wir in der Lammesnatur. Ja? Es ist stolz zu behaupten, ich weiß das selber, es wäre stolz. Und deswegen brauchen wir diese Nähe zum Herrn. Wo ich dir sagen werde, heute zieh dein Lammfell an und heute darfst du die Klauen ausfahren. Juhu, das machen wir mal alle gerne. Ne? Wir möchten alle am liebsten Löwen sein. Ne? Aber es gibt Tage, wo der Herr sagt, heute ist das Lamm dran. Zweiter Korinther 6, 3, 7. Dabei geben wir in keinerlei Hinsicht irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht in Verruf gerät, sondern empfehlen uns in allem als Diener Gottes durch große Standhaftigkeit. In Bedrückungen, in Nöten, Ängsten, bei Schlägen, in Gefängnissen, unter aufgehetztem Volk, bei mühevoller Arbeit, im Wachen, im Fasten, in Reinheit, Verständnis, Geduld, Güte, durch Heiligen Geist und ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit und in der Kraft Gottes. Im Gebrauch der Waffen der Gerechtigkeit zum Angriff oder zur Verteidigung. Paulus spricht hier von den Waffen der Gerechtigkeit. Angriffswaffe, Verteidigungswaffe. Und diese Waffe hat einen Namen, Demut. Was wir hier zwischendrin so in Gelb lesen, ist so oft die Dienstbeschreibung eines Apostels. Und ich bezweifle, dass manche, die auf ihren Visitenkarten und Briefköpfen Apostel so und so stehen haben, mit dieser Dienstbeschreibung was zu tun haben möchten. Aber Paulus sagt, genau in diesen eigentlich entsetzlichen Umständen leben wir so, dass wir keinen Anstoß geben. Was sind denn die Waffen des Fürsten dieser Welt? Seine Waffen sind Gewalt, Zurückschlagen, mein Recht um jeden Preis durchsetzen, Egoismus, Selbstsucht, Ungeduld, Lieblosigkeit, Geiz, Enge, Zurückhalten, Misstrauen, Gleiches mit Gleichem vergelten. Das sind die Waffen, die uns der Feind auf verschiedene Art und Weise täglich anbietet und sagt, nimm sie, gebrauch sie, hier hast du es im Übermaß. Und wir sind als Christen immer wieder in der Versuchung, mit diesen Waffen uns zu verteidigen. Warum? Weil wir durch Wut, durch Enttäuschung, durch Ärger angestachelt werden. Und so arbeiten wir den Feind mit den Waffen der Ungerechtigkeit direkt in seine Hände. Und schaden uns selber. Die Waffen des Lichtes, von denen Paulus hier spricht, sind genau das Gegenteil. Und sie sind oft so paradox für unser Fleisch, aber sie entsprechen den Ordnungen Gottes und bringen den langfristigen Erfolg hervor. Schauen wir uns an, was Petrus sagt. Das war es noch nicht. Den Text habe ich irgendwo nicht aufgeschrieben. Ich lese ihn einfach vor. Petrus sagt, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Waffen des Lichts. Vergelte nicht Böses mit Bösem, Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tu das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Lammesnatur. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lassen kann. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der behütet seine Zunge. Und das ist das, was Gott sagt. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Und das heißt nicht nur Vater und Mutter, ehre jede Form von Ordnung, ehre jede Autorität, damit du lange lebst. Und das pflanzt hier voll fort, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, hütet seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich vom Bösen ab, tue das Gute, mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat die im Blick, die das Rechte tun, und für deren Bitten ein offenes Ohr. Viele von uns haben keine Gebetserhörung, weil wir genau in der anderen Richtung leben. Doch wer Böses tut, hat ihn gegen sich und spürt seinen Zorn. Und jetzt kommt so ein krasser Versteil. Doch wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Das ist oft das, manchmal, wenn du deinen vermeintlichen Feind Gutes tust, so oft, ich habe es selber schon erlebt, entwaffnest du ihn. Ich kann Leute als meinen nicht direkt warmen, engen Freund, aber mit denen ich ein mittlerweile sehr gutes Verhältnis habe, bezeichnen, mit denen ich richtig auch in Kämpfen war. Die Tage hat mir die Renate, war es glaube ich, aus einem Buch was erzählt. Wir haben es neulich gehabt von dem Graf Stauffenberg, der dieses Attentat auf Hitler vorhatte. Und da war auch der Freiherr Graf von Moltke in diesem Kreis. Und als sie ihn dafür gewinnen wollte, hat er gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Er war nämlich Christ und hat gesagt, Gott setzt Tyrannen ein und Gott setzt Tyrannen ab. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und es war in dem Buch stand, also in dieser Biografie, dass die alle sehr schrecklich dann behandelt wurden. Die wurden ja alle verhaftet. Und dass er einer der wenigen war, wo eine ganz andere Behandlung, er wurde auch zum Tode verurteilt, aber eine ganz, ganz andere Behandlung erfahren hat. Und dass der Richter sogar zu ihm gesagt hat, bei Ihnen merkt man, dass Sie einem anderen Herrn dienen als ich. Ja. So, das sind die Dinge. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Es ist ein harter Weg. The road less traveled. Ne? Die Straße, die wir wenig gehen. Aber dieser Weg ist der Weg zum Erfolg. Und diese Waffe heißt Demut. Demut ist keine Feigheit. Demut ist keine leise Treterei. Zur Demut gehört mehr Mut und Gottvertrauen, als mit den Waffen der Finsternis zurückzuschlagen. Demut bleibt im Schatten des Allmächtigen und ist damit unangreifbar. Überwindet am Ende alles. Schafft Raum für das Eingreifen Gottes. Und so richtet sie Gottes Ordnungen am Ende auf. Und ich sage dir etwas, der Widersacher Gottes hat keine Waffe gegen Demut. Das weiß er ganz genau. Das weiß er ganz genau. Deswegen setzt er alles daran, dich zu ärgern, dich zu reizen, dich in Wut, dich in Zorn und in Bitterkeit und Enttäuschung zu versetzen. Jedem Unrecht geht ein Gefühlschaos in dir voraus. Immer. Und wenn wir lernen, auch unsere Gefühle unter die Herrschaft Christi zu bringen, dann werden wir auch, egal wenn uns noch jemand so pickt, lernen, immer erstmal einen Schritt zurückzugehen, durchschnaufen. Paulus sagt, lass die Sonne erstmal untergehen über deinen Zorn. Ne? Jeder sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Abwarten, lass Gott kommen. Versuche nicht sofort zu reagieren, weil der Feind möchte dir eine Waffe in die Hand geben, die super passt. Aber du tust damit nur in seinen Wegen arbeiten und richtest sein Reich auf und nicht das Reich Gottes. Er weiß ganz genau, wenn wir in Furcht, in Angst und Bitterkeit sind, beginnen wir seine Waffen zu ergreifen. Saul tat es. Samuel hat sich verzögert, um zum Opfer zu kommen, das gebracht werden sollte vor dem Krieg gegen die Philister. Also was macht Saul? Er bringt das Opfer selber. Satan versetzt ihn in Angst. Angst treibt ihn dazu, mit den Waffen des Fleisches zu kämpfen und hat sein Königtum an diesem Punkt verloren. Okay, ich möchte euch ermutigen, es geht in dieser Botschaft, das ist die Zusammenfassung, nicht um eine simple Botschaft, räum bitte dein Zimmer auf und sei ordentlich. Das ist nicht die Überschrift in den Ordnungen Gottes Leben. Sondern hier geht es um eine ganz, ganz primäre, tiefe Botschaft. Wie leben wir? Und es ist toll, das von den Mächten und Gewalten zu hören. Aber die echte Entfaltung dieser Botschaft kommt, wenn du sie in deinem Leben, in deinem Berufsleben, in deiner Firma, wo du jetzt bist, in deiner Uni, wo du jetzt bist, in deiner Schule, wo du jetzt bist, in deiner Gemeinde, wo du bist, in deiner Familie, wo du bist, anwendest. Dann wirst du Früchte ernten. Jetzt kommt ja noch der Brüller. Ihr Sklaven in den Häusern, sagt Petrus, ne, das war damals, waren sie halt viele Sklaven auch, gehorcht euren Dienstherrn mit aller Ehrerbietung. Und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Das ist das übelste Wort. Ja. Petrus, hättest du das nicht einfach deinen Mund halten können? Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, kein unwahres Wort ist dir über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt, schimpfte nicht zurück, er litt, drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Das sind die Waffen des Lichts. Und das, was wir alle erleben, wir alle sind in unserem Berufsleben auch manchmal mit blöden Typen. Ja, mein Boss ist blöd. Ja? Okay, dann ist er blöd. Aber du sollst ihm trotzdem dienen. Und überlass es Gott, was er tun wird. Gott kann den ändern, wenn du für ihn betest. Wenn er sieht, dass du eben ganz anders handelst. Manchmal sind Leute nur blöd, weil sie eigentlich wissen möchten, wie lange hält der meine Blödheit aus. Und wenn er merkt, dass du völlig anders handelst, plötzlich zerbricht was in ihm. Ja? Und im anderen Fall kannst du wirklich darauf verlassen, dass Gott nach einer gewissen Zeit deine Wege ebnen wird. Der wird ihn aus dem Weg räumen oder wird dich in eine ganz andere Position bringen. Ich habe euch letztens mein Berufszeugnis erzählt. Und ich kann einfach sagen, Gott ist absolut treu. Das trifft unser Fleisch zutiefst und das wollen wir nicht gerne hören. Aber es ist der Königsweg. Es ist der Königsweg, der Weg, auf dem Könige gemacht werden. Es ist der Weg, auf dem Könige gemacht werden und gekrönt werden. Der Weg, auf dem Mächte gestürzt und besiegt werden. Seid aller Ordnung untertan, auch der blöden Ordnung. Und Jesus ist uns auf diesem Weg vorausgegangen. Er hat auf diesem Weg sich ein Königtum erworben, das unvergänglich ist. Er hat sich das Recht erworben, uns zu Königen und Priestern zu machen. Und ich, Johannes, sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch aufzutun und zu lesen, noch hineinzusehen. Und das ist das Buch unserer Bestimmung, die Ausführung der Absichten Gottes. Und das Siegel war unsere Sünde. Und einer von den Ältesten sprach: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel, die ganzen Absichten Gottes herbeizuführen. Und Jesus hat es nicht getan mit einer Armee, bewaffnet bis an die Zähne, wo er jeden Widerstand gewaltsam niedergeschlagen hat. Er kam als das Lamm Gottes. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und das ist der Königsweg, der niedrige Weg, um uns für Gott zu erkaufen durch dein Blut. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und Nation hast du uns zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf der Erde. Das ist der Königsweg. Ich möchte die Predigt abschließen jetzt mit einem Song, den wir heute Morgen im IHOP auf unserem Livestream aufgenommen haben. Und da geht es genau darum, dass er würdig ist, die Siegel zu brechen. Er würdig ist, die Siegel zu brechen, weil er diesen Königsweg gegangen ist. Geht so 6 Minuten, möchte einfach bitten, aufzustehen oder sitzen zu bleiben, mitzusingen, was immer wollt. Aber betet an und dann wollen wir noch beten zusammen. Matze.